Das Wort Gottes für diesen Sonntag findet sich im Epheserbrief in Kapitel 3 in den Versen 14 bis 21 in dem Gebet des Apostels Paulus. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ewiger, lebendiger, heiliger Gott und Vater, in deine Gegenwart stellen wir uns und vor dir, unserem Gott, stehen wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wollen dir an diesem Morgen von ganzem Herzen danken, dass wir zusammenkommen können. Wir genießen es, da zu sein, wo deine Leute sind, da zu sein, wo du bist, wo dein Wort ist, wo dein Geist wirkt. Und wir danken dir, dass das auch an diesem Morgen uns geschenkt und gegeben ist. Und weil wir wissen, dass in diesem Augenblick Menschen zuhören, diesen Gottesdienst mitverfolgen, die das so nicht erleben können, bitten wir dich ganz besonders für die, die jetzt mit uns verbunden sind, durch die unterschiedlichsten Medien und Möglichkeiten. Segne auch sie an ihren Orten und Plätzen und in ihren Lagen. Und dann wollen wir herzlich danken, dass wir in diesem Gottesdienst nicht nur hier, wir die Erwachsenen sind, sondern auch unsere Kinder in den unterschiedlichen Gruppen des Kindergottesdienstes zusammen sind. Es ist uns ein ganz regelmäßiges, wichtiges Anliegen, dass du unseren Kindern und Jugendlichen begegnest und in ihr Leben hineintrittst und sie ihren Weg mit dir, unserem Herrn und Gott, gehen dürfen. Wir danken dir für das Vorrecht und für die Gnade, glauben zu dürfen. Und wir danken dir, dass du auch heute Morgen uns in diesem Glauben stärken, ermutigen, unterstützen, korrigieren, aufbauen willst. Wir freuen uns, dass Ulrich Parzani hier in unserer Mitte ist und danken dir ganz besonders auch für seinen Dienst. Nicht nur hier, sondern an so vielen Stellen in unserem Land und in dem Bereich, den du ihm als Wirkungsradius in ganz besonderer Weise geschenkt hast. Hab Dank für seinen Dienst, tu ihm wohl, bewahre ihn und segne ihn. Segne ihn auch heute Morgen hier für uns an diesem Ort. Danke, lebendiger Gott und Vater, dass du das Große und das Kleine kennst, dass du alles weißt, was sich hier versammelt und dass durch deinen Heiligen Geist du sehr wohl in der Lage bist, zu steuern und zu lenken, zu trösten und aufzubauen. Wir ehren dich, unseren Gott und Vater. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus. Gelobt seist du. Amen.
Mit der Anbetung endet unser Bibeltext, den wir jetzt besprechen und bedenken wollen. Es empfiehlt sich, dass Sie den Text vor sich haben. Das ist bei den Texten des Apostel Paulus besonders notwendig, weil die mal nicht so lockerflockig daherkommen, sondern immer ganz kompakt sind. Und da muss man schon die Augen aufmachen und genau hinschauen. Und ich will Ihnen ankündigen, dass das, was wie dieser Text schließt, nämlich mit der Anbetung, da heißt es in Vers 20 und Vers 21, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben das getan, ihn angebetet, das werden wir wieder tun. Daran mündet dieser Text. Und das ist die Schönheit für mich an jedem Sonntag. Ich stelle mir das immer so vor, rechne dann immer so 7 Stunden sind die Inder schon vor uns. Und dann sehe ich mich im Geiste in einem Gottesdienst in Shilakaluripet. Ich bin ganz stolz, dass ich das aussprechen kann, ohne dass mir die Zähne aus dem Mund fliegen. Sitzen, 3 Stunden geht er. Und die sind aber schon längst weiter, haben schon Nachmittag. So geht es um den Globus. Die Gemeinden stehen, loben Gott, hören auf sein Wort. Und wir sind jetzt gerade dran und dann geht es weiter. Nach Westen. Es ist eine unglaubliche Wirklichkeit, die da ist. Und das ist ja nur um den Erdboden. In Gottes ewiger Welt geht diese Anbetung in Ewigkeit weiter. Und so heißt es ja hier auch. In Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das wollte ich vorweg sagen, weil ich Ihnen diesen Text unterschlage und nicht auslege. Also, da ist es genug im ersten Teil. Ich hatte keine Sondererlaubnis, bis 3 Uhr zu predigen. Also muss ich Sie bitten, einfach einzustimmen nachher in den Lobgesang und das für sich zu nehmen. Es beginnt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Juden beteten, so wie wir es gerade getan haben, stehend. Und sie taten es in der Regel mit erhobenen Händen. Das ist ein wunderbares Zeichen. Ich empfange alles von dir. Ich darf dir ins Angesicht sehen. Nun, wir wissen, es gibt unterschiedliche Gebetshaltungen und jede hat für sich eine gute Begründung. Aber im jüdischen Volk war das Stehen und Aufsehen auf ihn. Mir kommt es dann immer vor, dass wenn man von der Gnade des lebendigen Gottes lernt man auch den aufrechten Gang. Das ist doch wunderbar. Aber hier sagt der Paulus, nicht ich stehe vor dem Vater, sondern ich beuge meine Knie. Und das ist der Ausdruck, jetzt will ich, das ist ja die halbe Bewegung hin zur Proskynese, das war im Orient immer die Geste, wenn man sich ganz auf den Boden warf, vor einem Herrscher, um zu sagen, alles erwarte ich von dir, alles gehört dir, du hast jedes Recht und alle meine Erwartungen und Hoffnungen sind auf dich gerichtet. Und das Beugen der Knie heißt dies, so stehe ich vor dir. Und es ist ein Ausdruck der Gebetshaltung, die sagt, was ich jetzt sagen will, ist ein intensives, flehentliches Bitten. Worum, wofür betet Paulus? Nun, ich bin sicher. Er war ein Missionar und er stand immer wieder vor neuen Städten, wo Menschen begegnete, die Jesus nicht kannten, die noch nicht mal seinen Namen gehört hatten. Und das ist ja immer eine Riesenaufgabe und Herausforderung zu denken, wie kann ich Menschen, die sich weder dafür interessieren, die überhaupt nicht das Bewusstsein haben, dass sie das brauchen und dass es irgendwie angeht, die auch nichts davon wissen, ich weiß gar nicht, wo ich anknüpfen soll, wie soll ich denen die Botschaft von Jesus sagen? Und werden sie es hören, werden sie es überhaupt annehmen und wird es innerlich ihr Leben verändern? Alles das hat ihn ja bewegt. Und da ganz bestimmt hat er ganz oft in der gleichen Haltung flehentlich vor Gott, dem Vater, gekniet und gerungen um die Menschen, denen er jetzt das Evangelium sagen wollte, um sie zu gewinnen, dass sie gerettet werden. Aber das war eben nicht die Endstation. Er war nicht von der Sorte zu sagen, Hauptsache, die kommen zum Glauben. Bekehrung ist nicht, die Endstation ist da der Anfang eines Weges. Und wie das mit der Geburt ist, natürlich erleben wir das alles. Abenteuer, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. Und das ist auch spannend und ist auch gar nicht selbstverständlich. Da fiebert man drauf zu, es gibt viele Gefahren. Und dann ist es eine Riesenfreude, wenn ein Mensch zum Leben kommt und geboren wird. Aber jeder weiß, dann fängt es erst an. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Das heißt also, es ist jetzt, die Schlacht ist nicht gewonnen. Es gibt Grund, eine Geburt zu feiern. Natürlich ist eine Riesenfreude, geschenktes neues Leben. Und so ist es natürlich auch eine Riesenfreude, wenn Menschen sich zu Jesus hinwenden und umkehren und von Neuem geboren werden. Und dann, wie, auch wenn sie erwachsene Menschen sind, wie neugeborene Kinder sind. Das Leben ist geschenkt, das kannst du nicht erziehen, das kannst du nicht erarbeiten, das kann man nicht basteln. Das ist das Wunder, das Gott im Heiligen Geist schenkt durch die Vergebung der Sünden. Und wenn das passiert, unter der Verkündigung des Wortes Gottes, ob nach einem persönlichen Gespräch oder einem Camp oder einer Freizeit oder einer Predigt oder wie auch immer, Gott gebraucht alles, um durch sein kräftiges Wort das zu bewirken, dann ist es Grund zum Feiern, dass dieses flehentliche Gebet erhört worden ist. Aber dann fängt er es an. Und hier ist jetzt der Punkt. Er beugt die Knie, er hat ja 3 Jahre in Ephesus gearbeitet. Paulus kannte ja kaum eine Gemeinde so gut und kaum eine Stadt so gut wie Ephesus. Und da war es durch hoch und tief gegangen, viel Widerstand und Gefahren. Aber auch intensivste Arbeit der biblischen Lehrer an Einzelnen und an Gemeindegruppen und so. Das war... Er war da sehr verbunden und er war da sehr drin. Und jetzt sagt er nicht, da bei euch haben wir so solide gearbeitet, hätten wir mal in Thessalonik so viel Zeit gehabt, wäre das alles. Nein, nein, er beruft sich nicht darauf, dass er hier solide gearbeitet hat, sondern er weiß, wie das alles sehr gefährdet ist. Und deshalb flehentlich betet ihr jetzt für die Gemeinde. Und er wendet sich an den Vater, so heißt es. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Luther übersetzt das sehr schön. Wahrhafte Vaterschaft, heißt es im Wörtlichen, ist nur bei Gott. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, dass wir es erklärt. Bitte missversteht das nicht. Wir schließen nicht von menschlichen Vätern auf Gott. Das kann nicht gut gehen. Wenn das, manche sagen das, wie sollen Leute an Gott, den Vater, glauben können, wenn sie nie eine gute Vatererfahrung gemacht haben? Ist Gott wie mein Vater? Dann hoffe ich, dass viele Väter hier sind, die gute Väter sind, aber leider gibt es das auch, dass Kinder von ihren Vätern sagen, wie, Vater, ist das der nie da ist? Und manche müssen auch sagen, ist das der immer betrunken ist? Und dann alles hier durchprügelt? Ja, es ist ja wahr. Und manche sagen, das kann doch keiner, wer keine guten Vatererfahrungen hat, kann doch nicht an Gott als den gnädigen und liebenden Vater. In der Bibel ist es immer andersrum. Wer Vater ist, das misst sich nicht und leitet sich nicht ab von menschlichen Vätern, wird dann hochgerechnet. Man sagt, ja gut, die negativen Seiten musst du abziehen und so, aber es gibt auch was Positives, Fürsorgliches und so. Ja gut, natürlich, aber selbst wenn man darauf angewiesen ist, nein, so ist es nicht. Was ein Vater ist in seiner Fürsorge, in seiner Väterlichkeit, da muss alles, was auf Erden sich Vater nennt, sich messen lassen an dem Gott, der Vater ist, der unmögliche Vater, der eigentlich menschlich nicht möglich ist. So wie es Jesus im Gleichnis von dem unmöglichen Vater und den beiden verlorenen Söhnen erzählt. Denn dort wird erklärt, das sagt er, dass der Vater etwas tut, was im Orient völlig unmöglich ist. Orient, da weiß man etwas von der väterlichen Autorität. Der Vater lässt kommen, der Vater ordnet an, sein Wort gilt. Aber in dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, der Vater schweigt und teilt das aus, das Erbe. Er lässt ihn gewähren. Und als er zurückkommt, rennt er ihm entgegen. Das macht im Orient niemand, man macht sie nicht lächerlich und rennt. Es ist unmöglich. Gott ist der unmögliche Vater. In Jesus rennt er in diese Welt. Er macht sich lächerlich, er macht sich schmutzig, er macht sich klein, um den Verlorenen zu umarmen und zu küssen und heimzulieben. Und dann wird's noch schlimmer, weil der ältere Sohn, der alles gut gemacht und alles richtig gemacht hat, der so zornig und bitter ist über dieser Fete, die da läuft und über den aus seiner Sicht unbegründeten und vorschnellen Fest, das über die Heimkehr des verlorenen Jüngeren gefeiert wird. Da heißt es wieder, da ging der Vater raus und bat ihn. Nein, das geht nicht. Es tut kein Vater im Orient. Der Vater lässt kommen, der Vater ordnet an und wenn ein Sohn nicht kommt, dann ist er gestorben. Nein, dieser Vater geht raus und bittet. Es ist der unmögliche Vater. Der tut, was kein Vater tut. Und in Jesus wird deutlich, wer der Vater ist. In Jesus, der Mensch wird, läuft er in dieser Welt, läuft uns entgegen. Geht er raus und bittet den selbstgerechten Besserwisser und alles Richtigmacher. Komm herein zum Fest der Finderfreude. Lass dich anzünden von der Liebe über die Heimkehre. Hab Teil an diesem Fest. Wir wissen nicht, ob er es getan hat. Die Geschichte geht offen aus, wird nicht erzählt. Aber mir geht es darum zu sagen, warum Paulus das hier so betont. Der rechte Vater ist über alles Kinder. Der Einzige, der Unmögliche, der Unvergleichliche. In Jesus lernen wir kennen, was Vaterschaft Gottes heißt. Und alles, was im besten Sinne sich Väter nennt auf Erden, muss daran Maß nehmen. Nicht umgekehrt. Sonst hätten wir keine Chance. Er ist der Vater, der sich beugt über all die, die keine Chancen haben und die keine Anknüpfungspunkte haben, die nicht einfach noch ein bisschen hochrechnen müssen von ihren tollen menschlichen Erfahrungen und schwuppdiwupp und psychisch, ohne große Mühe sind sie bei dem Glauben an Gott, dem gütigen Vater. So funktioniert's nicht, so funktioniert's nie und wenn es so funktionieren müsste, wäre es verzweifelt ungerecht, denn da hätten nur wieder die Starken und die mit den guten Voraussetzungen hätten eine Chance. Und die, die es nicht gehabt haben in ihrem Leben, dass sie diese Liebe erfahren haben, die hätten wieder das Nachsehen, weil sie keine Brücke hinfinden zur Vaterliebe Gottes. Ah, der Paulus wusste, warum er es tat. Er hat ein großes Anliegen. Er betet jetzt für die Gemeinde und er weiß, was sie wirklich braucht. Das ist das, was ich rüberschreiben muss, was wir wirklich brauchen. Und jetzt richtet er seinen Blick jetzt nicht auf die, die Jesus noch nicht kennen. Das hat er in vielen anderen Gebeten genauso flehentlich getan, dass Menschen zum Glauben kommen. Er wusste so genau, dass es immer Gottes Werk ist, wenn Menschen zur Bekehrung kommen und von Neuem geboren werden. Aber er hat sich darauf verlassen, Jesus hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Deshalb mache ich mein Wort und ich vertraue darauf, dass der Vater im Himmel wirklich rettet und in der Kraft des Heiligen Geistes die Veränderung schafft. Aber jetzt geht's ums Neugeborene. Und wenn man das menschlich sprechen soll, im Ephesus hat er ein paar Jahre gesehen, dass er ist schon im Trotzalter schon durch oder so etwas, kommt bald in die Pubertät, es wird immer schlimmer. Und da fleht er zu Gott, dem Vater. Ja, was brauchen wir wirklich? Und da sehe ich in diesem Text drei Anliegen, die er formuliert. Was wir wirklich brauchen in unserem Leben, wenn wir angefangen haben, mit Jesus zu leben. Also das muss man immer im Hinterkopf haben. Dieses Geschenk des neuen Lebens, der Wiedergeburt, der Bekehrung, das ist vorausgegangen. Was aber dann? Was brauchen wir dann wirklich? Also, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Erstens, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Das Erste, was wir brauchen, ist innen stärker werden. Nun ist es ja tatsächlich heute ganz offenkundig, dass wir eine riesige Anstrengung unternehmen und dann sieht es oft so aus im Ergebnis, außen hui und innen pfui. Das große Thema ist Jugendlichkeit. Ich will jetzt nicht fragen, wer alles hat Abonnement in der Muckibude, Fitnesscenter boomen, nicht? Wir arbeiten hart für die Fitness und ernähren uns gesund, so gesund wie nie, und das sind ganze Wissenschaften. Und ich wundere mich, bei uns in unserer Heimatzeitung, bei unserer Stadt in Kassel, die größten Seiten sind eigentlich nicht die Nachrichten. Da gehen die davon aus, die interessieren ja sowieso keinen. Die haben sie alle schon im Fernsehen gesehen, wenn sie überhaupt welche sehen wollen. Die großen Seiten sind die Lebenshilfeseiten. Da stehen Hilfen, was man kocht und was gesund ist und welche Krankheit man wie seitenweise. Gesellschaft wird immer älter und so, alle Probleme ab 70 werden prominent behandelt dort. Ja. Yeah. Also, das ist hier das Thema. Wir werden fit, äußerlich, stark, schön, setzen ein großes Gewicht darauf. Also die Arbeit daran, dass es außen schön ist, dass außen stark ist, die ist riesengroß. Und dass die Bilanz ist leider, dass es außen hui und innen pfui ist. Dass oft hinter der fantastischen Fassade unseres Äußeren ein Elendshaufen an Problemen hängt. Nie hat es eine Generation gegeben, die so wenig erfolgreich war in ihren Beziehungen. Die eigentlich eine solche Sehnsucht hat nach gelingenden Beziehungen, Familien und Ehen, Partnerschaften und Freundschaften. Und so massenweise das Scheitern erlebt in dem, was sie doch so ersehnt. Und das heißt, da ist Innerliches. Ist da so viel kaputt? So schwach? Natürlich wollten wir, aber warum konnten wir nicht? Warum gelang es nicht? Warum zerbrechen Ehen? Warum zerbrechen Familien? Warum ist so vieles? Paulus sagt, umgekehrt muss es sein. Nun ist das ein bisschen gefährlich zu sagen, was ist eigentlich der innere Mensch? Da könnte man jetzt sagen, also die Innereien, aber nein, das ist die psychologische Seite. Darum geht's gar nicht so sehr. Der innere Mensch in der Bibel, das ist das, wo der Mensch, zu dem Gott spricht, du sollst mein Ebenbild sein. Das Besondere, das Einzigartige am Menschen im Unterschied zu allen Geschöpfen dieser Welt ist, dass Gott zu Menschen du sagt, dass er den Menschen beruft, in einer Ich-Du-Beziehung, einer persönlichen Beziehung zum Schöpfer zu leben. Alle Schöpfung hat eine Beziehung zum Schöpfer, aber nicht des Gebetes und nicht des Vertrauens, des Hörens, des Horchens, des Gehorchens, des Antwortgebens, der Verantwortung. So, und das ist das Wesentliche am Menschen, dieses Ich. Das ist der innere Mensch, das Ebenbild Gottes. Da, wo Gott, die Äußerlichkeiten können da verschieden sein. Nicht, beim Ebenbild Gott heißt ja nicht, wir sehen aus wie Gott. Hat er blonde Haare, hat er weiße Haare, hat er schwarze Haare, das ist es ja nicht. Sondern es ist diese Beziehung. Von Herz zu Herz über das Wort Gottes, sodass wir Antwort geben dürfen. So, wenn Sie so wollen, denn wenn wir beten und ihm vertrauen und ihm gehorchen, dann arbeitet der innere Mensch. So, und nun sagt er, gut, der soll stärker werden. Der soll stärker werden. Und er sagt nicht, also ihr müsst trainieren. Da muss man Psychotraining machen, Disziplin lernen und so weiter. Nein, er sagt, die Stärkung kommt von, er bittet ja den Vater. Er mahnt ja nicht die Menschen. Er sagt nur, bemüht euch mal, trainiert mal, damit ihr stärker werdet. Er bittet ja flehentlich den Vater, weil er weiß, das ist nicht etwas, was auch ein Christenmensch selber machen kann. Wie heißt es dann hier? Dass er euch Kraft gebe. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist die geoffenbarte Wirklichkeit Gottes. Das, wo Gott ganze Wirklichkeit hineinbricht in diese Welt, das ist Herrlichkeit Gottes. So sagt er, es muss eine totale Außenwirkung von Gott her sein, die Kraft nach seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist der Vermittler. Der sorgt dafür, dass das reinkommt bei uns in unser Menschsein. Deshalb ist dieser Prozess des Stärkerwerdens ist ein Werk, das Gott tut. Und das erbittet er. Da fleht er den Vater an. Lass nicht es, ja, wir freuen uns, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Aber jetzt lass sie stärker werden. Da muss ich sagen, das ist, da muss ich manchmal wirklich schmunzeln und freue mich innerlich wie ein Schneekönig, wenn Leute kommen und sagen, ich wollte immer sagen, da vor 15 Jahren war ich in einer Pro-Christ-Veranstaltung und als sie das so eingeladen haben, da bin ich ja vorne gegangen und habe mein Leben Jesus gegeben. Und dann, ja, sage ich, toll, das freuen wir uns noch heute drüber, aber das war vor 15 Jahren. Was ist eigentlich das größere Wunder? Dass damals ein Mensch einen Anfang gemacht hat oder dass nach 15 Jahren da ein Mensch vorsteht, der gewachsen ist, in einer Gemeindeleitung mitarbeitet als Mitarbeiter? Da denke ich, das andere Wunder ist fast noch größer. Das ist noch fast noch größer. Aber das ist nicht, überhaupt nicht selbstverständlich. Und deshalb fleht der Paulus darum, dass in der Gemeinde in Ephesus das wirklich passiert. Was heißt es denn? Wir können schon sagen, ja, innerer Mensch, das ist dann auch, weil, dass ich Gott kenne, dass ich etwas weiß. Ich meine, wenn, da kann ich, glaube, kann ich wissen, wachsen, wenn Christen Menschen nicht einfach das Wort Gottes kennen. Und das Innere, das ist am besten vielleicht noch mit dem Ausdruck Gewissen beschrieben. Dieser innere Gerichtshof in unserem Gewissen, wo Gott hineinspricht und wir spüren, was gut und was böse ist nach seinem Maßstab, was falsch und richtig ist, wo er das da im Zentrum, wo die Entscheidung fällt, was ich tun soll, wo mein Leben praktisch im Alltag hingeht, da hinein redet der Heilige Geist und schickt uns sein Wort. Und dass das stärker wird. Und das wird stärker dadurch, dass das regelmäßig geschieht und dass ich das auch will, dass ich das auch erbitte. Herr, rede zu meinem Gewissen. Sieh an, dass ich dauernd beeinflusst werde und dass ich eigentlich, alle sind dabei zu arbeiten, meine Umgebung, meine Familie, meine, wenn sie nicht christlich ist, und die Kollegen und die Medien und alles Mögliche arbeitet daran, mich auf ihren Kurs zu bringen. Und die ganze Woche haben die Zeit, mich zu bombardieren mit ihren Einflüssen, und ich bin doch zu gerne in diesem Regen dieser Einflüsse. Und lass das zu, noch und nöcher. Herr, hilf mir, dass dein Einfluss stärker wird, dass deine Herrlichkeit ausstrahlt durch deinen Geist, dass ich stärker werde in diesem Christus, ich in diesem Ebenbild, im inneren Menschen, dass ich du ganz und gar, dass ich nicht so wackelig bin in meinem Gefühl und in meinen Entscheidungen, dass ich fester werde, dass ich zuversichtlicher werde, sage, ich will meine Orientierung gegen alle Trends suchen, Herr, an deinem Wort, an deinem Willen. Und wenn eine Mehrheit ringsherum eine andere Meinung ist, stärke mich daran, dass ich fröhlich gegen den Trend arbeite. Mit dieser Freude, das ist, meine, ist ja nur ein bisschen peinlich, wenn der Andreas Schäfer hier mein Buch ankündigt mit Ulrich Pazani, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben schließlich die Apostel gesagt, dieses Wort, und nicht Ulrich Pazani. Das ist ein Zitat. Aber diese einfachen Leute stehen vor der Regierung in Jerusalem und kriegen Redeverbot. Und da sagen sie, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war ganz einfach. Sollte man nicht und müsste man nicht jetzt Rücksicht nehmen und gibt es nicht gesellschaftliche Gesichtspunkte und haben sich die Zeiten nicht verändert und leben wir wohl nicht mehr im 19., sondern im 21. Jahrhundert und was da alles so für Geschwurbel rum ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hat sich zwar nicht gelohnt für sie, dafür kamen sie ins Gefängnis, wurden ausgepeitscht und wurden auch hingerichtet dann später dafür. Aber das hat einfach gegolten, fertig, das ist der Kurs. Das ist die Frucht, wenn es heißt, Herr, durch deine Kraft und von die Herrlichkeit, durch deinen Geist, lass mich innen stärker werden. Das Erste, innen stärker werden ist das Anliegen. Das ist ein Gebet und das muss man heute natürlich genauso inbrünstig beten im Blick auf Christen, die wachsen. Manchmal denke ich nicht nur junge Christen, die gerade anfangen. Ich erlebe so viel alte Christen, die auf ihre alten Tage ihrem Glauben abschwören. Ihre Enkel ziehen zusammen, ohne geheiratet zu haben, sagt plötzlich die Eltern, ja, kann man das so sehen? Wir haben das früher alles so strikt gesehen und so. Kann man doch heute nicht mehr so sehen? Ne? Das ganze Land sagt ja, und wenn man sich homosexuell liebt, ist doch auch okay, kann eine Liebe Sünde sein. Dass da bis in die frommen Gemeinden hinein sagen heute die Leute, ja, man muss doch nicht immer so. Ich habe gestern noch einen führenden Freikirchler gelesen, der gesagt hat, wir sollten doch diese Streitigkeiten um Rechtgläubigkeit leiden, die interessierten doch keinen. Das heißt, da spürst du, da kannst du alt werden und zum Schluss zerbröselt dein Glaube, weil du überhaupt gar keine Standfestigkeit hast und gar keine Klarheit und keine Stärke im inneren Menschen. Das ist das Erste, innen stärker werden. Und dann ist das Zweite, fester verbunden mit Jesus. Das ist jetzt praktisch die Ausführung, wenn man das so will. Das ist eigentlich jetzt gar nichts anderes, sondern ist jetzt, wir fragen natürlich, wie geht das praktisch, dass der Herr mich stärker macht durch seine Herrlichkeit, durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen? Und dann heißt es hier im nächsten Vers, in Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das sind drei verschiedene starke Aussagen, die darüber sagen, wie ist das denn nun? Das ist, ich fasse das zusammen, fester verbunden mit Jesus. Das Erste ist, er soll wohnen in unserem Herzen. Also er soll nicht nur zu Besuch sein. Gut, das ist immer unsere Gefahr. Dass wir sozusagen im Gottesdienst bei Jesus zu Besuch kommen. Oder dass er zu Besuch kommen darf zu uns. Da bin ich immer etwas irritiert. Bei manchen Gottesdiensten höre ich das. Gott sei Dank habe ich das heute hier nicht gehört. Wenn sie sagen, also jetzt vergessen wir mal alles und Herr, hilf uns, dass wir alles hinter uns lassen können, was jetzt war und jetzt so. Ja, das hört sehr stark daran, als ob die von Montags bis Samstags ist überwiegend alles ohne Gott. Aber jetzt sind wir bei Gott zu Besuch. Eigentlich eine schöne Vorstellung, aber völlig unangemessen. Denn der Herr Jesus will nicht zu Besuch sein bei uns. Er will auch nicht nur zu Ferien sein auf drei Tage bei uns übernachten, sondern will bei uns wohnen. Er will bei uns wohnen, das heißt, er will mitbestimmen, wie das Lebenshaus gestaltet wird. Er will es einrichten, er will es gestalten. Und das ist schon ein Unterschied. Diese Dauerhaftigkeit liegt im Wohnen, diese Dauerhaftigkeit, dass Christus in euren Herzen, das ist das Personenzentrum, wo nach biblischer Auffassung, Unterschied muss man immer lernen als Deutsche, wir Deutsche sehen bei den Herzen immer vor allem den Gefühl, Herzschmerz, das ist in der Bibel ja in den Nieren angesiedelt. Im Herzen, das ist das Personenzentrum, das ist das Denken, und die Willensentscheidung und die Umsetzung in die Tat. Das Steuerzentrum des menschlichen Lebens ist nach biblischer Psychologie das Herz. Und da soll er dauerhaft drin waren. Er soll dauerhaft das bestimmen, wo gesteuert wird, da Denken, unsere Entscheidungen und wie die in die Praxis umgesetzt werden. Das ist dauerhaft gestalten. Und dann heißt es hier als Zweites, in der Liebe eingewurzelt sein. Ja, das ist klar und für uns allen, Bäume, die eingewurzelt sind, gut, dann denke ich gleich, da gibt es so Flachwurzler, da gibt es so Tiefwurzler und bei Stürmen stehen die Tiefwurzler, glaube ich, die stehen etwas besser, aber das ist klar. Aber immerhin, eingewurzelt heißt im Boden, verankert, Standfestigkeit, aber nicht nur, sondern der Aspekt ist Nahrung saugen, je besser das Wurzelwerk, desto mehr kann der Baum Nahrung saugen und wachsen in die Höhe und in die Weite und kann grünen und blühen und Frucht bringen. Das hängt alles mit Verwurzelung zu tun. Und da sagt er, in der Liebe verwurzelt sein. Das ist jetzt nicht in der eigenen Liebe, in der Praxis der Liebe, also liebt mal schön, sondern was ist, in mir selbst verwurzelt sein, das ist ja ganz komisch. Ein Baum hat ja nicht die Wurzeln im Stamm, sondern im Boden. Ich muss verwurzelt sein in der Liebe. das heißt in der Liebe, die Gott in Jesus durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgießt und von der wir nehmen können, ständig. Auch da beim Wurzeln, verwurzelt sein, liegt die Betonung auf der Beständigkeit. Man pflanzt so einen Baum, wie sie hier herrlich ringsrum stehen, jetzt nicht mal 3 Tage da ein, dann stellt man es ins Wohnzimmer. Nein, dann stirbt er ab. Das Wachstum hängt von der Dauerhaftigkeit. Verwurzelt sein heißt dauerhaft seinen Grund in Jesus haben, in seinem Wort und daraus Nahrung saugen. Und dann das dritte Bild ist dann gegründet. Das ist dann das bautechnische Bild vom Fundament. Und da knüpft Paulus direkt an das, was Jesus in der Bergpredigt als Zusammenfassung als letztes gesagt hat. Wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Mann, der sein Lebenshaus auf Felsenfundament baut. Das heißt ganz einfach, was heißt es? Gegründet sein heißt hören, das Wort von Jesus hören und tun. Nicht nur bedenken, nicht nur darüber staunen, reden, sondern es anwenden. Und so wird es übertragen, übersetzt ins Leben hinein. Diese 3 Elemente führen zur Stabilität des Christus-Ich. Der Person des Christen, das in Christus eine Gemeinschaft lebt und jetzt verwurzelt ist in seiner Liebe, sie neu und neu empfängt. Das kommt im Vers 19 auch nochmal. Da heißt es dann, durch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Das heißt, was ist das eigentlich? Was erfahren wir da eigentlich? Es sind die Liebe Christi hat eigentlich 2 Hauptelemente, die sie kennzeichnen. Das eine ist die Feindesliebe. In der Bergpredigt, da sagt er seinen Jüngern, liebt eure Feinde. Ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Wobei das ja nicht in dem Alten Testament steht, sondern das ist ja nur die Gewohnheit. Die zitiert er. Das ist Väterweisheit. Naja, die einen lieben, die liebt man und die anderen muss man ausgrenzen und hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Bis heute ein Riesengeschrei, wie kann ich das dann lieben? Jesus hat nie davon gesagt, dass das eine Gefühlszuneigung ist. Betet für die, die euch verfolgen. Segnet sie, die euch beleidigen. Tut ihnen Gutes. Das heißt, Liebe ist immer zuerst eine Entscheidung und eine Tat. Und dann kommen die Gefühle hinterher. So wie das im Leben immer ist. Die Gefühle folgen in der Regel unseren Taten. Und wer sich dauernd und vor allen Dingen von seinen Gefühlen leiten lässt, der kommt in Teufels Küche. Deshalb kommst du natürlich nirgendwo hin und nicht an das Ziel, das Gott will, wenn du dem Hauptmotto in unserer Zeit folgst, dir sagen Leute, hör auf dein Herz. Lass dir nicht von Fremden was vorschreiben. Diese Fremdbestimmung der Frommen, auch Gottes Gebot, Gott wie ein Polizist, der sagt, du darfst nicht und du sollst. Hör auf dein Herz. Und in Deutschland heißt das dann, hör auf deine Gefühle. So erzieht man eine Kuh. Das ist meine alte Grunderkenntnis, denn ich bin ja kein Bauer, aber so viel, selbst als Städter habe ich begriffen, das ist meine tiefe Sympathie für Kühe. Ich habe sie beobachtet, die werden auf so eine Weide gesperrt und dann grasen die da fröhlich vor sich hin, das saftige grüne Gras und plötzlich zuckt es und dann haut ihnen da so ein Stromstoß durch den Balch, weil sie sind an den Drahtzaun gekommen. Jede dumme Kuh kommt sofort zu der Erkenntnis, Gras ohne Elektroschock schmeckt besser. Deshalb wird sie nie mehr an diesen Zaun gehen. Das heißt, die ist total innen geleitet. Die hört auf ihr Herz. Die sagt, geht es mir gut, dann ist das gut. Wenn ich mich wohlfühle, ist das gut. So wird die gesteuert. So erzieht man eine Kuh. Und so haben wir das eingeführt heute. Hör auf dein Herz. Wenn du dich doch gut fühlst, dann kannst du auch im Ehebruch leben. Ihr liebt euch doch. Haben auch miteinander gebetet und so, wird das stimmen. Kannst du Betrügereien machen, hör auf dein Herz. Nein, die Liebe Christi ist Feindesliebe.
Gott liebt uns als seine Feinde und dadurch bekommen wir Vergebung und Versöhnung, werden von Feinden zu Kindern Gottes und deshalb sagt er, ich überschütte euch mit dieser Liebe. Deshalb erwarte ich von euch, was recht und billig ist, dass ihr von diesem Überfluss weitergibt. Liebt eure Feinde. Denn, sagt er dann, wenn er liebt, die euch lieben, was macht ihr Besonderes? Das macht auch die Mafia. In jedem Gangsterhaufen lieben sie die, die zu ihnen gehören. Alle Clubs lieben die, die genauso ticken und so. Das ist nichts, wenn das die Christen auch nur eine andere Clique sind, wo die, die das Gleiche denken, das Gleiche wollen, das Gleiche essen, das Gleiche tragen, wenn das, dass die zusammenklitschen, dann sind sie nichts anderes als die Mafia. Das Alleinstellungsmerkmal ist die Feindesliebe. Und da kann man doch jetzt sehen, wie soll mein Leben stärker werden im inneren Menschen, wenn ich nicht eingewurzelt bin in der Liebe von Jesus. Wenn ich dauernd nicht ziehe aus dieser mir so fremden Feindesliebe. Das ist das eine, die Feindesliebe. Das andere Kennzeichen der Liebe von Jesus ist die Retterliebe. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will, dass das seine Leute genauso empfinden. Der ältere Bruder im Gleichnis von den beiden verlorenen Brüdern und dem unmöglichen Vater, der konnte das nicht nachempfinden. Die Freude des Vaters, die Liebe, die Retterliebe, dass der Verlorene nach Hause gekommen ist. Der hat immer alles richtig gemacht. Der fand das ein bisschen unangemessen, schnell jetzt gleich eine Sause zu feiern und hier dickes Festmahl zu machen, ehe der sich bewährt hat und so. Der hat alles richtig gemacht. So, und das ist das Kennzeichen der Selbstgerechtigkeit. Und Jesus sagt das so deutlich, das ist die Gefahr, das ist die größere Gefahr. Die, die unterm Strich leben und alles verschwenden und huren und prassen und so, gut, die laufen in die Arme des Vaters und werden gerettet. Die härteren Brocken sind die Selbstgerechten, die alles richtig machen. Und die immer rummeckern, nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, dass ich mal mit meinen Freunden fröhlich sein, meckert der Ältere. Er sagt, wovon redest du? Weißt du nicht alles, was meintest, ist dein? Du sollst dich freuen und fröhlich. Und wir wissen bis heute nicht, ob es Jesus gelungen ist, ob es dem Vater gelungen ist, diesen selbstgerechten Betonklotz anzuzünden mit seiner Liebe. Und das heißt eingewurzelt sein der Liebe. Ich begreife es nicht, dass es Gemeinden gibt, die sich selber pflegen, stolz auf ihr Wachstum sind und denen egal ist, dass es Millionen Menschen in Deutschland und der Welt gibt, die Jesus nicht wollen, Gott vergessen haben. Und die gar nicht wissen, was das Evangelium ist. Aber ich spüre keine Bemühungen. Bin so froh zu hören, dass ihr euren evangelistischen Gottesdienst habt und das nächstes Jahr hier eine evangelistische Woche gibt. Es ist ein Trauerspiel in Deutschland. Nicht, dass wir so gottlos sind, sondern dass Christen so selbstgenügsam sind, so ohne Retterliebe, so gut mit sich selber leben und für sich selber sorgen in ihren Gemeinden. Und auch noch sagen, wenn ich sie frage, wann macht ihr denn mit bei Pro Christo, bei anderen? Ja, wir haben eigene Probleme. Ja, so will es der Teufel. Er beschäftigt uns mit unseren eigenen Problemen. Und da weiß ich, warum Paulus fleht auf Knien. Herr, lass sie eingewurzelt sein in deiner Retterliebe. Sie haben es nicht in sich, lass uns saugen. Und ich muss das für mich selber sagen, dass ich das immer brauche. Dass ich das immer brauche. Wenn Sie, meine größte Not beim Predigen des Evangeliums für Menschen, die noch suchen, ist nicht, komme ich jetzt an oder haben wir es geschickt genug gemacht, sondern dass ich immer davor denke, Herr, ist eigentlich Liebe in meinem Herzen? Sage ich eigentlich, was ich sage, aus Liebe? Oder suche ich meine Selbstdarstellung hier? Oder will ich den Erfolg dieser Veranstaltung? Oder habe ich Teil an deiner Barmherzigkeit und Liebe zu den Menschen, die verloren sind in Ewigkeit ohne dich? Verstehen Sie, wie nötig das ist? Eingewurzelt sein in der Feindesliebe und der Retterliebe von Jesus. Also, was ist das? Drei Dinge. Innen stärker werden, erstens. Zweitens, fester verbunden mit Jesus in den drei Dimensionen, die hier genannt werden. Dauerhaft soll er in unserem Herzen wohnen, eingewurzelt in der Liebe, gegründet in ihm. Also Fundament fest verwurzelt im Hören und Tun seines Wortes. Und da ist es ganz offenkundig. Das ist sehr praktisch. Es wird nicht anders gehen, als da, nur wenn ich das Wort Gottes regelmäßig lese. Wir sind eben die Generation, die nicht mehr behalten kann. Der größte Teil der Christenheitsgeschichte konnten die Leute ja gar nicht, die meisten Christen gar nicht lesen und schreiben. Und man fragt sich, wie haben die das Wort Gottes eigentlich wollen? Ganz einfach. Sie haben es gehört und auswendig gelernt. Diese Tage ist der Bruder aus Niger hier gewesen, Jakuba, und 80% in Niger Analphabeten. Sag, wie verkündigt man eigentlich das Evangelium? Wie baut man christliche Gemeinden? Ja, es ist in Kulturen, in denen man nicht schreibt und dazu sozusagen das Gedächtnis nach außen verlagert, da lernt man auswendig. Das hat den großen Vorteil, was ich auswendig kann, das kann ich auch im Alltag anwenden. Denn wir alle wissen, wenn es drauf ankommt, da rennst du nicht nach Hause und blätterst in der Konkordanz, was denn dazu, welche Bibelstellen es dazu gibt, und bis du das getan hast, ist die Situation vorbei und musst du Entscheidungen getroffen haben. Wir werden nur anwenden im Leben, was wir auswendig gelernt haben und von innen her aus unserem Herzen den Kurs und die Entscheidungen, das Denken unseres Lebens bestimmt. Und was da nicht drin ist, das hat keinen Einfluss auf uns. Und deshalb ist das sehr praktisch. Dieses Gegründetsein, dieses Verwurzeltsein weist hin auf die Regelmäßigkeit. Ich meine, in der ersten Zeit war es halt so, dass die Christen hatten ja keine Arbeitszeit, die mussten ja viele waren Sklaven, die waren total zur Verfügung, die mussten von Sonnenaufgang bis Untergang arbeiten, die hatten noch nicht frei. Was war? Sie haben täglich Gottesdienste vor Anbruch des Tages gefeiert. Täglich. Und heute sind wir schon froh, wenn wir Christen überzeugen können, dass sie einmal in der Woche in einen Gottesdienst gehen. Ne? Als ob man davon leben könnte. Natürlich kann man davon nicht leben. Das ist Unterernährung. Deshalb brauchst du täglich das Wort Gottes. Er muss Zeit haben, in unser Leben hineinzureden. Und er hat uns genug Zeit gegeben, 24 Stunden am Tag. Und jeder muss entscheiden, was ihm so wichtig ist, dass er dafür die 24 Stunden. Und ich sage immer, Gott ist ja nicht anspruchsvoll. Es ist uns schon ziemlich geholfen, wenn wir 15 Minuten von den 24 Stunden täglich dem Worte Gottes und Gebet widmen. Aber für viele Christen scheint das unmögliche Überforderung zu sein. Eine Zumutung. Wir sind doch nicht gesetzlich. Nein, aber das ist das Leben. Eingewurzelt und gegründet sein im Worte Gottes. Drittens und letztens hier, ganz voll Gott, das ist das Ergebnis. Ganz voll Gott, da heißt es so, könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Von Gott überfüllt. Das ist doch eine ganz merkwürdige Vorstellung. Ist das Ihr Ziel? Ich meine, die menschliche Entwicklung ist ja so, dass wenn man älter wird, dann werden die Grenzen enger. Man kann sich nicht mehr so schnell bewegen, nicht mehr so weit bewegen, obwohl die Alten alle bis nach Mallorca kommen heute noch. Und also da gibt es ja Gehhilfen, um sich weit zu bewegen heute. Aber trotzdem, irgendwie wird es doch enger. Und das scheint, dass es typisch ist. Nun sagt Paulus hier, nein, das Leben in der Christusnachfolge ist dreidimensional. Du musst in Länge, Breite, Höhe, Tiefe, alles, das immer mehr, geht immer weiter. Das heißt, es ist ein dynamisches Wachstum in der Ausweitung, ja, auch im Alter und gerade im Alter. Das ist natürlich die Weichenstellung für alle von uns, die hier älter werden. Werden wir den Weg allen Fleisches gehen und härter werden, selbstgerechter, bitterer, unduldsamer, rechthaberischer. Das ist normalerweise die Entwicklung des Alters. Betonköpfe, die Zeit nicht verstehen und bitter sind darüber, dass man nicht mehr gebraucht werden und so. Knallhart werden, urteilen und verurteilen. Das ist der Weg allen Fleisches. Der Weg in der Christusnachfolge ist, es wird weiter. Über dem Leid erfahre ich die Tiefen der tragenden Treue Gottes. Es gibt Weite, hast du Kinder und hast du Enkel, manche haben schon Urenkel, und deine Fürbittenliste wird immer größer, wird immer länger, wird immer weiter. Dann interessierst du dich für die Gemeinde und dann hörst du von der Mission und dann schreibst du Namen auf. Mir geht das so. Bin inzwischen froh, dass ich das alles elektronisch in meiner Tasche haben kann. Meine Gebetsliste wird immer länger, wird immer weiter. Und ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Ich muss das immer haben vor Augen, damit ich vor Gott das durchbeten kann. Die Liebe Gottes ist weiter und höher und tiefer. Es ist ein Wachstum, das eine Dynamik in unser Leben hineinbringt. Gottes Fülle. Das war damals in esoterischen Kulten, haben sie ja gesponnen von Weisheit und Erkenntnis und die Fülle kam da. Und der Paulus hat diese fragwürdigen Begriffe genommen und gesagt, in Jesus ist die Fülle Gottes leibhaftig. In ihm haben wir die ganze Fülle, nicht nur etwas, eine ferne Erinnerung. Und wir möchten, dass unser Leben weit wird und tief wird und eine Dynamik bekommt, je länger wir leben. Wir gehen dem Himmel entgegen. Dann wird alle Enge, Restenge aufbrechen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann wird es die Weite und Tiefe und Höhe Gottes unser Leben bis in den letzten Poren unseres Daseins bestimmen. Aber dieses Wachstum voll Gottesfülle soll jetzt unser Leben schon erfüllen. Indem wir das sagen, wissen wir, wie nötig dieses Gebet ist. Wir blicken uns um und erleben im Glaubensschwindsucht unter Geschwistern, unter Christen. Und sagen, um Himmels Willen, welche Enge, welche Armut, welche Verkümmerung des inneren Menschen. Und wir flehen zu Gott, Herr, schenke eine neue Zuwendung an Kraft und Herrlichkeit, an Verwurzelung in deinem Wort, an Gründung in deinem Willen und dass du wohnst in unserem Herzen. Lass uns beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Dich, Herr, beten wir an, der du ein Vater bist, wie es keine Väter sonst gibt. In deiner unendlichen Barmherzigkeit und Liebe, Feindesliebe und Retterliebe. Und du hast unsere Herzen angezündet. Du hast uns rausgezogen. Wir danken dir dafür. Und wir flehen dich an. Mach uns fest. Fest in dir verwurzelt. Gegründet in deinem Wort. Gib uns täglich neu einen Hunger. Vertreib in uns alle Wichtigtuerei anderer Mächte, anderer Dinge, für die wir meinen, Zeit zu haben, anstatt für dich. Gib, dass du wohne in unseren Herzen. Bestimme unser Denken und unser Fühlen. Misch dich ein, stark und mächtig in alle unsere Entscheidungen. Und besonders da, wo das uns so gegen die alte Natur geht. Wir danken dir, dass wir so dich anflehen dürfen und dass du gibst und erhörst über Bitten und Verstehen. Darum beten wir dich an. Und so bitten wir für unser Land, dass du noch einmal gegen alle gottlosen Mächte deinem Wort und deiner Liebe Raum gibst, dass du deine Gemeinde wächst und dass sie brennt für dich und Zeugen sind für dich, Mühe und Kraft nicht scheut, dich zu bezeugen. Und wir bitten dich für deine Gemeinde weltweit. Wir danken dir für all die, die um deines Namens willen in den Gefängnissen sitzen und das in Kauf nehmen, weil sie dich verherrlichen, in Leben und in Sterben. Daran lass uns teilhaben. Erbarme dich, Herr, wir rufen dich an und beten miteinander, wie du es uns gelehrt hast.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.